Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Dieser Gottesdienst, das ist schön, wenn man zu hören ist. Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Die Sonntage, die haben ihren Namen von Psalmen. Dieser Sonntag hat den Namen Kantate und dazu gehört der Vers 1 aus Psalm 98. Kommt und singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Nun, ihr seid eingeladen, aufzustehen und zu singen. Ich verstehe das. Gott hat Humor, dass ich einen Kantate-Gottesdienst moderiere. Auf jeden Fall. Liebe Leda.
Thank you.
beim Refrain so mehr und mehr einsteigen konnten. Danke, danke fürs Mitsingen. Ja, ihr durftet aufstehen und singen. Das hat so etwas Dynamisches im Anfang, selbst wenn das Lied nicht ganz so bekannt wie erhofft. Nun seid ihr eingeladen, zu sitzen und zu hören. Sitzen und hören, das ist es, was uns in diesem Gottesdienst begleiten soll. Wir wollen sitzen und hören. Und das Wunderbare an diesem Kantate-Gottesdienst ist, wir bekommen in vielfältiger Art und Weise Musik dargeboten. Das verdanken wir Menschen, die hartnäckig gesagt haben, Silke, wir wollen Musik machen. Zwei davon sind Manuel Rolfing und Gerd Getschmann. Und ich lade euch jetzt ein, zu sitzen und zu hören auf das Stück, was sie uns spielen. Danke euch schon mal. Ja, Gott begegnet uns in Musik, Gott begegnet uns in seinem Wort. Der Arne Buschmann, stelle ich euch gleich noch in einem Interview vor, legt heute die Schrift aus. Gott begegnet uns, aber auch in all den Aktivitäten, die wir in der Gemeinde haben, die geprägt ist durch unsere Gemeinschaft und von denen wir später noch hören wollen. Ich habe den Gottesdienst begonnen mit dem Psalmvers, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und ich will euch sagen, was für mich das größte Wunder bei Gott ist. Das größte Wunder ist für mich, dass der Gott, an den wir glauben und der einzige Grund ist, warum wir heute Morgen hier zusammen sind, dass dieser Gott allmächtig ist. Gott ist hoch erhaben. Stellt euch das vor, er hat die Berge geschaffen, die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen der Meere. Gott hat uns gesagt, er hat jedes Haupt auf unserem Haar gezählt und gleichzeitig überblickt er das ganze Weltgeschehen. Und das Wunder ist nicht das. Das Wunder für mich ist, dass dieser Gott, den wir nicht mal denken können in seiner Größe, den dürfen wir einfach so ansprechen. Wir brauchen keinen Dresscode, wir brauchen keinen Termin. Es geht auch nicht um irgendeine Form von Sprache, sondern wir sind eingeladen, einfach mit ihm zu sprechen. Wo auch immer wir sind, wie auch immer es uns gerade geht. Wir sind eingeladen, zu ihm zu sprechen. Und das für mich Unglaublichste daran ist, er freut sich sogar darüber. Es ist ihm nicht lästig, wie mir manchmal, wenn ich in Ruhe telefonieren möchte und alle 2 Minuten will einer was von mir. Und da laufen eine ganze Menge rum, die was wollen. Gott freut sich darüber, wenn wir mit ihm sprechen wollen. Und deshalb lade ich euch ein. Ich möchte gerne zu Gott sprechen, das heißt beten. Und das tue ich jetzt zu Anfang des Gottesdienstes stellvertretend für uns alle von hier vorne. Bitte steht auf. Vater, wir kommen zu dir und du weißt, wie wir hergekommen sind. Du kennst uns durch und durch. Du weißt, was uns beschäftigt und was uns umtreibt. Du weißt unsere Sorgen, unsere Befürchtungen. Du siehst das, worauf wir uns freuen. Du siehst auch das, was uns unzufrieden macht oder wo wir vielleicht einfach Langeweile haben. Du siehst all unsere Pläne und du kennst unsere Vergangenheit und weißt, was uns davon prägt. All das, Herr, bringen wir jetzt hier vor dir. Übernimm du die Kontrolle. Sei du jetzt der Mittelpunkt. Komm du jetzt ins Zentrum von dem, was wir fühlen, von dem, was wir hören, von dem, was uns jetzt wichtig wird. Herr, deine Gegenwart soll spürbar sein. Du wünschst dir das, dass wir deine Nähe suchen. Herr, ich wünsche uns Sehnsucht, Sehnsucht nach der Quelle, denn da kommt mein Herz zur Ruhe. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Das Lied ist, so habe ich im Vorfeld stichprobenartig erfragt, etwas bekannter. Das heißt, gepriesen sei der Herr. Und es ist oft ein Wechselgesang zwischen Männern und Frauen. Und ich kann das nicht anleiten. Spiel das einfach an, einmal durch und dann wird das schon. Ansonsten kann jeder, der sich spontan berufen fühlt, ich verspreche euch, es kann jeder besser als ich, das eben auch gerne von hier vorne anleiten. Da die Freiwilligen in Massen nicht strömen, wird es jetzt so sein, dass Leila es einmal durchspielt und die, die das Lied kennen, du siehst meine Blickrichtung, okay, dann. Okay, oder auf 3. tut eben wirklich Wunder. Ja, ich hatte im Vorfeld schon das Vergnügen, natürlich den heutigen Gastprediger kennenzulernen, und euch möchte ich den jetzt auch gerne vorstellen. Das ist der Arne Buschmann. Arne, kommt zu mir nach vorne. Wir haben beide ein Headset, so brauchen wir sonst nichts. Du möchtest sicher erstmal guten Morgen sagen.
Das, ja, okay, ich mach's im Stehen. Schönen guten Morgen.
Und nun setzen wir uns. Ich wollte gerne, dass dich einmal alle wirklich so in voller Größe und Pracht sehen. Ja, lieber Arne, ich möchte vorab einschieben, dass wir ein paar Fragen vorbereitet haben. So ist das üblich bei einem Interview, und ich wollte nicht ganz allein verantwortlich sein. Ich habe die Mitglieder meines Hauskreises gebeten, zusammenzulegen, was für die Gemeinde interessant sein könnte. Und an dieser Stelle gratuliere ich dir zu deinem Mut, dass du wirklich keine der Fragen vorher wissen wolltest. Denn in meinem Hauskreis sind außer mir eigentlich ausschließlich Psychologen und Ärzte.
Okay.
Ein bisschen Thrill muss sein. Ja, Arne, wir haben vorab telefoniert, und als erstes nach dem Telefonat habe ich gedacht, boah, wo nimmt der Mann so viel positive Energie her, dass sie selbst durchs Telefon für mich spürbar wird?
Das war die Frage jetzt?
Das war die Frage. Läuft ja blendend.
Läuft ja blendend. Oh, das, wo nehme ich die her? Ich glaube, ja gut, ich könnte jetzt psychologisch sein als Persönlichkeit und angelegt.
Nein.
Und so. Nee, also ich glaube, dass ich in meinem Leben viel Schönes und Gutes erlebt habe. Und ich bin so ein Vermeider von dem, was nicht so gut läuft oder was vielleicht schlecht ist. Und weiß, dass in meinem Leben viel Gutes auf mich wartet. Und vielleicht ist das einfach eine Haltung, eine Wahrnehmung, die mich prägt und sagt, es wird schon immer gut werden. So. Und vielleicht strahlt das dann auch aus auf so eine Grundhaltung, die dann auch vielleicht dich eingenommen hat durchs Telefon. Genau, also es hätte noch immer gut hier, Jange. So, das erlebe ich, und vielleicht mache ich mich da einfach gerne dran fest. Ja.
Ja, dann haben wir zu Anfang das Lied gesungen, Komm, bau ein Haus. Und der Gemeinde war das jetzt nicht so bekannt. Und dann hat sie sich auch schon innerlich gefragt, was singt die so ein Lied? Naja, zum einen wusste sie das nicht, dass es nicht so bekannt ist. Aber für dich hätten wir singen müssen, Komm, bau eine Gemeinde. Denn das ist das, wo du im Moment unterwegs bist. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich habe ein bisschen gegoogelt. Siehe, welch schönes Foto ich gefunden habe. Da steht, Arne ist ein Pfarrer, der ohne Talar auskommt. Und dann gibt es da viele, viele Fragen, die wir nicht wiederholen wollen. Aber ich möchte dir Gelegenheit geben, ganz kurz davon zu berichten, was du an Gemeindegründungsarbeit im Moment tust.
Ja, genau. Also das Foto stammt aus der WAZ und der NAZ. Mhm. Ich war in Duisburg am Hauptbahnhof zum Interview eingeladen. In Duisburg, weil ich in Duisburg wohne und dort gerade ein Gemeindegründungsprojekt als Pastor und Gemeindegründer und Leiter dieses Projekts quasi übernommen habe. Im letzten Jahr, im September, bin ich nach Duisburg gezogen, habe mein Studium noch vorher fertig gemacht, also bin auch ganz offiziell Pastor. Und bin dann gefragt worden, dieses Projekt zu übernehmen. Ja, so kam ich nach Duisburg, und ich werde gleich noch in der Predigt ein bisschen darauf eingehen. Wir sind so in der Anfangsphase. Wir, es bin nicht mehr nur ich, der die ersten Monate so versucht hat, ein Netzwerk aufzubauen, sondern wir sind jetzt zusammen in einem Team, 10 Leute und dann auch so ein paar Leute drumherum, die sich schon für die ersten Bemühungen so interessieren. Und das Ziel ist es, in Duisburg im Zentrum eine Gemeinde zu gründen, die Zielgruppe junge Generation hat und so ein bisschen versucht, einfach nochmal zu schauen, wie kann man Gemeinde nochmal neu denken, nochmal so gestalten, dass junge Leute in unserer Generation gerne sich auch nochmal neu oder vielleicht zum ersten Mal mit Gott, mit Glaube, mit Kirche beschäftigen. Und das war auch so ein bisschen die Grundlinie des Interviews, dass diese Frau auch nicht so ganz verstanden hat, warum ein junger Mensch mit 29 noch Pastor ist und dann doch interessiert war und auch, also ihr ist aufgefallen, dass ich mit Turnschuhen und ohne Talar quasi aufgetreten bin. Deswegen auch diese Headline.
Genau, deshalb habe ich auch direkt Turnschuhe angezogen. Ich wollte neben dir nicht ganz so alt aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, also das klingt spannend, aber wenn du jetzt vielleicht nur in einem Satz zusammenfassen könntest, du hast ganz deutlich gesagt in dem Interview, das greife ich für euch vorweg, ich habe es gelesen, der Arne hat nicht vor, gegen die anderen Gemeinden abzuwerben oder zu sagen, also ich mache jetzt das und deshalb könnt ihr anderen alle einpacken, sondern ihm ist daran gelegen, Netzwerk aufzubauen, mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Und dennoch, lieber Arne, willst du eine eigene Gemeinde gründen? Versuch mir in einem Satz zu sagen, was ist dir das Wichtigste daran? Was ist deine Motivation, diese neue Gemeinde aufzubauen?
Dass Menschen, die vielleicht nicht in unseren Gemeinden bisher auftauchen, die Gelegenheit bekommen, gute, neue Erfahrungen mit Gott zu machen und mich daran zu orientieren, was diesen Menschen dient.
Ja, danke. Du bist als Gastprediger in fremden Gemeinden unterwegs, so auch heute hier. Was ist denn das, was dich dann an einer fremden Gemeinde oder an unserer Gemeinde, was guckst du dir da als erstes ganz genau an?
Also man könnte natürlich das Haus jetzt auch nochmal betrachten und wo kommt man rein und was ist so das Ambiente. Ich glaube, ich achte aber auf die Menschen. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie gehen Menschen aufeinander zu? Ich bin heute zum Beispiel nett begrüßt worden von mehreren Leuten. Das ist immer schon ein schönes Zeichen. Wenn man selber keinen kennt und man wahrscheinlich auch nicht gekannt ist und Leute auf einen zugehen, genau, ich finde, Menschen sind das, was Gemeinde ausmachen. Und deswegen achte ich darauf auch ein bisschen.
Dann hast du einen Satz über dich gesagt, den zitiere ich jetzt mal. Der gefällt mir, weil mir geht es genauso. Du hast gesagt, ich kann vieles, aber wenig richtig gut. Zwei Sachen möchte ich von dir hören. Was ist das Wenige, was du richtig gut kannst? Ich habe gesagt, bisschen.
Ja, ich würde sagen, ich bin ein, ja, vielleicht mehr als passabler Snowboardfahrer. Das kommt leider dann immer nur so ein, zwei Wochen im Jahr zu Trage. Und im Fußball war ich auch nicht ganz schlecht. So, bisschen zu langsam, aber am Ball ging was.
Ja.
Bitte nochmal. Achso, ja, kommt gleich noch. Doch, doch.
Ja, gut. Ja. Das kommt ja vielleicht noch. Arne, ich danke dir erstmal für deine Offenheit, für deine Bereitschaft, dich hier einfach so interviewen zu lassen. Das finde ich mutig, das finde ich toll. Ich mich drüber gefreut.
Dankeschön.
Ich freue mich gleich auch auf die Predigt. Sitzen und hören ist das Thema auch da. Das wird uns begleiten. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Du darfst jetzt noch mal bei der Gemeinde sitzen. Ich darf die Band nach vorne einladen. Das ist Greta und die Combo. War's falsch? Ja, die Band führt uns jetzt über Lobpreis in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte einfach mal von hier vorne eine Sache deutlich sagen. Es geht darum, dass wir ja diese Sehnsucht haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen, diese Offenheit haben, dass Gott an uns zieht. Er zieht uns in seine Nähe. Welche Haltung du auch immer dafür einnimmst, was dir hilft, was dir gut tut, bei Gott anzukommen, Gott nahe zu sein. Das ist jetzt dran und richtig. Wir werden in der Lobpreiszeit Stille haben. Richtig Stille. Da ist auch im Hintergrund kein Klavierspiel, wollte ich sagen. Sondern wir wollen wirklich Stille haben. Die Band wird irgendwann weiterspielen, aber es soll Gelegenheit haben, geben, da nochmal zu sitzen und zu hören. Erwartungsfrei. Du sollst jetzt nicht denken, wenn ich da sitze und höre, dann muss ich auch was hören. Ich bin sicher, Gott gebraucht Stille. Und dazu möchte ich euch innerhalb der Lobpreiszeit einladen. Wir freuen uns jetzt, ich freue mich, kenne die Lieder schon, ich kenne sie, ja, auf diese Zeit der Anbetung. Vielen Dank euch.
Wir sind eins, folgen deinem Namen. dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir in der Furcht. Du bist hoch erhoben, o Herr, und dein Königreich wird niemals vergehen. Jeder Mund auf Erden
Ihr habt jetzt diese Zeit, von der Silke gerade gesprochen hat, wo wir ruhig sein wollen, wo wir Stille sein haben wollen und ihr euch ja, setzen könnt, mit Gott reden könnt und hören könnt.
Ja, ich habe gerade gesagt, Gott gebraucht Stille. Und vielleicht hast du einen Eindruck, den du jetzt weitergeben möchtest. Ich hatte gerade den Eindruck, ich soll dieses Mikro nehmen und euch einladen, weiterzugeben, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Wenn es da etwas gibt, von dem du denkst, das sollten wir als Gemeinschaft hören, dann bist du jetzt eingeladen, das zu äußern. So ein kleines Handzeichen genügt mir, dann komme ich mit dem Mikro zu dir. Wenn jemand einen Eindruck hat, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Sicher viele Eindrücke, aber keine, die geteilt werden jetzt. Und verwahr sie in deinem Herzen, bis sie dran sind. Wir lassen uns einladen, weiter zum Lobpreis.
Thank you.
are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. When you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find all I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. Everlasting, in you there's freedom for my soul, in you there's joy, unending joy, in you there's life everlasting, in you there's freedom for my soul, in you there's joy, unending.
Ich weiß nicht, wie ich das eben gedeutet habe mit dem richtigen Fußballverein. Also ich bin BVB-Fan tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich richtig war oder nicht. Deswegen fand ich es auch nur folgerichtig, in Dortmund auch mal zu predigen als BVB-Fan. Genau. Und ja, mal gucken, was heute in Bremen passiert. Ja, ihr habt schon ein bisschen von mir erfahren dürfen. Ich bin Pastor in Duisburg eben in diesem Gemeindegründungsprojekt und habe auch gesagt, dass wir seit ein paar Wochen nicht mehr oder dass ich nicht mehr alleine bin tatsächlich, sondern dass wir als Team unterwegs sind. Und für dieses Team habe ich ja trotzdem eine gewisse Verantwortung und dazu gehört es auch, in den Teamsitzungen Impulse zu setzen und so ein bisschen zu entscheiden, was ist dran. Und da war es ganz schön, dass vor der ersten Sitzung mir ein Text quasi in die Hände gefallen ist. Ein Bibeltext, wie der mir in die Hände gefallen ist, das ist jetzt eine zu lange Geschichte. Aber der hat ganz gut getroffen und der sitzt auch immer noch bei uns im Team und der soll auch heute die Grundlage sein für die Predigt. Er steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Ich lese sie euch gerne nochmal. Es ist die Geschichte, wo Martha und Maria Jesus begegnen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, und Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte Jesus, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Gute gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Eine Geschichte, die euch wahrscheinlich bekannt ist, oft zitiert, das Bild von Maria und Martha oft gebraucht. Mir fiel sie, wie gesagt, in die Hände und dieses Motiv der Geschichte, das ja auch heute im Gottesdienst so oft vorgekommen ist, sitzen und hören, das begleitet mich, das begleitet uns in Duisburg und vielleicht begleitet euch das auch in den nächsten Wochen. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Ich habe den Text gelesen in der ersten Sitzung und habe Fragen gestellt, die ich auch euch heute Morgen einmal kurz stellen möchte. Maria und Martha, mit wem identifizierst du dich mehr? Mit wem willst du dich identifizieren? Und was hat diese Geschichte denn mit Gemeinde zu tun? Darum soll es heute gehen. Was hat dieser Text mit uns zu tun? Und was hat dieser Text mit Gemeinde zu tun? Und wie ihr gleich hören werdet, hat das für mich unweigerlich was miteinander zu tun. Wir bekommen in diesem Ausschnitt also aus dem Lukas-Evangelium in ein paar Sätzen zwei Frauen vorgestellt, unterschiedliche Frauen, zwei unterschiedliche Charaktere, zwei Persönlichkeiten. Martha scheint eher so die fürsorgliche, geschäftige, umtriebige, umsichtige Frau zu sein, mit einer dienenden Haltung, schnell am Ball, schnell aktiv. Und Maria scheint eher so verträumt, besonnen, ruhig, beobachtend. Und ihr merkt, ich werde auch ein bisschen zögerlicher vielleicht. Weil ich merke, ich habe das in der Vorbereitung auch gemerkt, um Martha zu beschreiben, fallen mir schnell viele Worte ein. Da bin ich schnell dabei. Um Maria zu beschreiben, habe ich ein bisschen länger gebraucht, um die richtigen Worte zu finden. Und wahrscheinlich habe ich sie gar nicht gefunden. Und ich merke, dass mir Martha irgendwie näher scheint, mir irgendwie vertrauter ist und Maria, ja, vielleicht mir nahe sein soll, aber ich trotzdem, ja, zögerlich bin, sie zu beschreiben und auch nachzuvollziehen, wie Maria ist. Als wir im Startteam, im Gründungsteam über diese Geschichte gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass wir uns selber ganz schnell mit Martha und dass wir vor allen Dingen auch Gemeinde ganz oft mit Martha identifizieren. Gemeinde kennen wir oft so, und das erstmal wertfrei, was kommt als nächstes, was ist zu tun, was ist zu planen, wie können wir unsere Mitmenschen erreichen, wie können wir effektiver sein, wie können wir Gemeindewachstum fördern und. Und ich glaube, das ist eng verbunden mit dem Bild, was auch Gesellschaft widerspiegelt. In unserer Gesellschaft geht es auch darum, was kommt als nächstes, was ist zu tun, wie kann ich besser werden. Es geht um Geschäftigkeit, Umtriebigkeit, Produktivität, Optimierung. Hohe Werte heutzutage und ja auch erstmal nicht falsch. Aber ich glaube, da gibt es eine Wechselwirkung auch in unseren Gemeinden. Und irgendwie machen wir alle mit. Ich mache da mit. Ich lasse mich davon beeinflussen. Ich glaube, zufrieden sind wir damit oft nicht so richtig. Könnte Maria da nicht der Gegenentwurf sein? Denn Maria bleibt ja besonnen und lässt sich nicht treiben von der Geschäftigkeit, setzt sich hin und hört erstmal zu. Dieser Text verlockt dazu, Martha und Maria bzw. ihr Verhalten so gegeneinander auszuspielen. Die eine macht das Falsche, die andere macht es richtig und Jesus bestätigt das. Aber so einfach macht es uns der Text nicht, so einfach macht es Jesus uns nicht. Und ich glaube, es würde auch den beiden Frauen nicht gerecht werden, wenn wir das zu schnell abkanzeln in richtig und falsch. Denn hier agieren ja zwei Menschen. Zwei Frauen mit ihrem ganz eigenen Charakter, mit ihrer eigenen Prägung, mit ihrer Persönlichkeit und wahrscheinlich können beide gar nicht anders. Und ich glaube, wir würden uns auch nicht gerecht werden, wenn wir zu schnell mit richtig und falsch operieren und sagen, das ist zu tun und das ist zu lassen. Denn wir sitzen hier ja auch als Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ganz verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten, jeder und jede mit seiner und ihrer ganz eigenen Prägung. Maria und Martha tun erstmal das, was sie für richtig halten, weil sie so sind, wie sie sind. Maria ist nicht besser als Martha und andersrum. Das lasse ich erstmal so stehen, auch für uns. Jesus handelt in dieser Geschichte, wie ich ihn oft erlebe und wie ich ihn so schätzen und lieben gelernt habe. Er prescht nicht vor und verurteilt und tadelt Martha, weist sie an, was zu tun ist. Er ist nicht Wächter der Korrektheit, sondern er geht auf die beiden Frauen ein. Maria, die sich entscheidet, sich hinzusetzen und ihm zuzuhören, der erzählt ihr. Und Martha, die sich entscheidet, umsichtig, aktiv, umtriebig zu sein und die Situation zu ergreifen und für sie das Richtige, Notwendige zu tun, die lässt er tun. Erst als Martha dann beansprucht, Herr, hilf mir doch mal, sag doch mal der Maria, sie soll mir helfen, ich tue doch das Richtige, da greift Jesus ein. Er sagt ihr aber auch da nicht, dass sie falsch gehandelt hat, sondern er ordnet ihr Verhalten, ihre Haltung, ihr Denken ein. Er sagt, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und in Unruhe, notwendig aber wäre etwas anderes. Notwendig wäre, den Teil zu erwählen, den Maria sich erwählt hat. Drei Gedanken dazu, zu diesem Satz. Beide Verhaltensweisen behalten durch diesen Satz ihre Berechtigung. Beide haben einen Anteil. Beides sind Möglichkeiten, in diese Situation zu reagieren, auf die Anwesenheit Gottes in Person Jesus Christus, auf sein Wirken zu reagieren. Punkt 1. Punkt 2. Jesus führt mit diesem Satz Marthas Verhalten nicht ad absurdum, sondern zurück auf ihren Charakter. Martha ist in Sorge, in Unruhe und ihre Reaktion darauf, das, was sie gelernt hat, was sie glaubt, richtig zu sein, ist Aktivität. Und drittens legt Jesus eben nicht fest, was falsch oder richtig ist, sondern was notwendig hat. Er ordnet also Prioritäten ein. Das eine ist nicht falscher oder richtiger als das andere, aber es wäre gut, das zu tun, weil es notwendig ist für Maria und weil es auch notwendig wäre für Martha. Nicht bestimmt, nicht tadelnd, nicht vorverurteilend, nicht beurteilend, liebevoll und verständnisvoll, aber doch deutlich. So ist Jesus in dieser Situation. Aktiv und geschäftigt sein für das Reich Gottes ist ja auch kein Fehler. Ist ja nicht falsch. Das, was Maria aber in dieser Situation mitbringt, was sie vorlebt, das stellt er uns als notwendig dar. Und die Frage drängt sich auf, notwendig für was eigentlich? Ich denke, diese Haltung, die Maria verkörpert, sich an Jesus Füße zu setzen, sich vor ihn zu setzen und ihm zuzuhören, betrifft zwei Dimensionen unseres Christseins, unseres Lebens. meine eigene Beziehung zu Gott und es betrifft eben, wie schon angekündigt, die Rolle von Gemeinde. Zunächst also mich selbst. Martha und Maria kommen in die Situation, Jesus zu begegnen. Und beide scheinen ja auf ihre Weise ein Gefühl dafür zu bekommen, zu haben, dass die Situation etwas Besonderes erfordert. Gott eben zu dienen oder Gott zuzuhören. Dienst, Diakonie, also die tätige Nächstenliebe, ist ja im Neuen Testament auch oft ein Gebot, wird uns oft vorgestellt als das, was zu tun ist, was geboten scheint in der Beziehung zu Gott selbst, also in dem, was jeder Einzelne von uns in und mit Gott erlebt. Da scheint zumindest hier etwas anderes geboten, das Stillwerden. Nicht die tätige Nächstenliebe, sondern vielleicht die hörende Gottes- und Selbstliebe. Sich zu setzen, zu erwarten, das eigene hinzulegen, die Person zu öffnen und es darauf anzulegen, zu hören, was Gott zu sagen hat. Mich hinsetzen und mir von Gott dienen lassen. Auch das Motiv kommt oft vor. Nicht nur ich als Tätiger diene meinem Nächsten, sondern ich lasse mir dienen von Jesus, von Gott selbst. Es klingt ja ein bisschen hart und wie eben schon angedeutet, begründet Jesus aber das Verhalten. Also er sagt, Martha, dein Verhalten ist hier irgendwie unnötig, das klingt hart, aber er begründet das Verhalten ja auch. Er ordnet es ein und er hat dafür Verständnis, weil Martha ja aus ihrer Persönlichkeit heraus handelt. Und dann spricht er aber zwei Punkte an, die wichtig sind und die quasi uns den Schlüssel liefern für das, was Jesus Martha eigentlich mitgeben will, für ihre Beziehung mit ihm. Martha handelt aus Sorge und aus Unruhe, steht dort. Da ist eine Grundhaltung, eine Persönlichkeitsstruktur zu erkennen, wie Martha zu sich selbst sich verhält, wie sie sich ihrem Leben gegenüber verhält, aber vielleicht auch, wie sie sich Gott gegenüber verhält. Sie scheint schnell in Sorge zu kommen, in Unruhe zu kommen. Oh, da sind jetzt Gäste, da muss ich ran. Und über das Gefühl hinaus reagiert sie, indem sie aktiv wird und anfängt zu rödeln. Und wir hören ja auch, dass sie da nicht so richtig mit im Reinen zu sein scheint. Und was würde Jesus ihr sagen, wenn sie sich hinsetzen würde und hören würde? Sie würde zu hören bekommen, wahrscheinlich zu hören bekommen, dass Jesus ihr die Verantwortung für das Gelingen dieser Situation abnehmen möchte. In ihrem eigenen Haus, in dem sie das Sagen hat, würde Jesus ihr Ruhe geben wollen und sagen, dass er die Situation im Griff hat, dass mit seiner Anwesenheit alles getan ist, dass sie ihr Sorgen und ihre Unruhe sein lassen darf und sich ja, mit ihrem ganzen Leben, mit ihren Sorgen, mit ihrem Tun, mit ihrer Persönlichkeit vor Gott setzen darf. Und das eben hat was mit Beziehung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass in der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, Geborgenheit, Ruhe, Annahme gefunden werden. Das hat was damit zu tun, dass in Gemeinschaft mit ihm ich Vertrauen finden kann. Vertrauen auf Gottes Souveränität. Vertrauen darauf, dass meine Begrenzungen, die menschlich sind, keine Grenzen sind für Gott, sondern dass in der Beziehung, in dem Sitzen, im Hören von Gott Perspektiven eröffnet werden, Konsequenzen in den Blick kommen, positiv wie negative Konsequenzen, dass sich Weite eröffnet über meine Grenzen hinaus. In der Beziehung zu Jesus Christus, im Sitzen zum Hören, im Sitzen im Hören, da passiert viel mehr, als wir vielleicht manchmal denken. Eben in der Stille ist wahrscheinlich viel mehr passiert, als wir eben gehört haben und was wir so denken. Da öffnen sich plötzlich in unserer Untätigkeit weiten Horizonte in der Beziehung zu Gott, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Was bedeutet, wie Maria zu sein, sich zu setzen, zu hören, nun für Gemeinde? Nochmal zurück auf uns in Duisburg. Wie ich schon erzählt habe, haben wir uns diese Geschichte eben auch zu Gemüte geführt und haben gemerkt, dass wir eben gern auch mehr wie Maria sein würden und auch mit Gemeinde uns gerne an Maria orientieren. Und wir merken aber, wie ungewohnt das sein kann, sich selbst in diese Situation zu bringen, zu sitzen und zu hören, wenn man eigentlich mega motiviert ist und lospreschen will und sagen, wir haben hier einen Auftrag, wir stehen hier und haben Bock, aber wir setzen uns wieder. Das war ungewohnt, sich diesen Gedanken erstmal zu machen und dann auch danach zu leben. Wir merken nämlich auch, wie schnell Aufgaben aufploppen, wie schnell Anforderungen an uns gestellt werden. Wir haben eine Veranstaltung, zwei Veranstaltungen gemacht und die Leute fragen uns, wann ist das nächste? Und wir haben gesagt, na, wir haben doch Zeit, wir sind ja Maria. Und die Leute sagen, ja, ja, Martha, ne? Und sagen, wann ist das nächste? Weil vielleicht Menschen gerade auf der Suche sind. Und da merken wir, okay, damit muss man dann umgehen. Da müssen wir uns irgendwie mit auseinandersetzen. Wir merken aber nicht nur, wie herausfordernd es ist, sondern auch, wie schön das ist, wie entlastend es sein kann, in so einer Situation nicht immer selbst wissen zu müssen, was der nächste Schritt ist, was dran ist. Wie befriedigend es sein kann, zu sehen, wie sich Dinge einfach so entwickeln. Entwickeln, obwohl ich sie nicht in der Hand habe. Und wie spannend es ist, zu beobachten, wie Gott wirkt, wie Gott in uns Menschen, in Situationen wirkt, die wir gar nicht nachvollziehen können, die wir uns gar nicht ausdenken können. Und wie wir merken, wie wir dann doch zu kurz denken. Wie Gott uns auch darin erinnert, hey, ich habe die Situation im Griff. Und vielleicht ist das jetzt gerade für uns einfacher nachzuvollziehen, weil wir in so einer Anfangseuphorie sind. Aber ich glaube, das hat nichts mit Anfang, Mitte, Ende von Gemeinde zu tun. Das hat nichts mit Größe, mit Umfeld, mit was weiß ich zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie Gott ist, wie Gott wirkt. Ich glaube, dass Gemeinde, egal in welcher Situation sie steht, immer wieder eine gute Portion Maria braucht, weil Gott ständig am Werk ist. Denn der Auftrag von Gemeinde in dieser Welt ist nicht eine möglichst effektive Missionstätigkeit, sondern die Verkörperung des Reich Gottes. Der Auftrag von Gemeinde ist nicht eine möglichst produktive, effektive Missionstätigkeit, sondern die Verkörperung des Reiches Gottes in dieser Welt. Steiler Satz, oder? Habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, deswegen kann ich den so vollmundig hier sagen. Gemeint ist, in Gemeinde nimmt das Gestalt an, wird das Realität, wird das sichtbar, was Gott wirkt. In der Missionswissenschaft, kurzer Ausflug, wird es mit dem Begriff der Missio Dei betitelt. Missio Dei, die Sendung Gottes, drückt aus, dass Gott selbst sich sendet, sich aufmacht und das ausführt, was er für diese Welt sehen möchte. Gott selbst ist auf der Mission, zu versöhnen, zu erlösen, heil werden zu lassen, zu trösten, Tränen abzutrocknen, zu erneuern und noch vieles mehr. Und das sind alles seine Aufgaben, das sind nicht unsere Aufgaben. Und doch spielt Gemeinde eine große Rolle, denn wir sind als Werkzeug in dieser Welt, nicht als Beauftragte für die Umsetzung, sondern als Vehikel, als Werkzeug, als quasi Transportmittel für Gottes Wirken in diese Welt. An vielen verschiedenen kleinen Orten, auf unsere Art und Weise, um Reich Gottes Gestalt werden zu lassen. Gemeinde kann nur das sein, was Gott tut, nicht mehr. Man redet oft und eben auch gerne in Missionswissenschaften trotzdem über Konzepte, über Organisation, über Strukturen, über Gemeindeaufbau, über Gemeindepflanzung, über wie funktioniert das gut, wie funktioniert das richtig. Und ich fand den Gedanken mal ganz schön, ein Konzept zu haben, kein Konzept zu haben. Ist auch irgendwie ein Konzept, gebe ich zu, aber es kommt auch vielleicht der Haltung von Maria sehr nahe. Ein Konzept, kein Konzept zu haben für Gemeinde. Sich erstmal zu setzen, zu verweilen bei Gott und zu hören, was sagt er denn eigentlich? Was ist vielleicht sein Konzept? Und was sagt er zu unserer Welt, zu unserer Stadt, zu unserem Viertel, zu den Menschen in unserer Umgebung, zu unserer Gemeindearbeit und was sagt er letztlich zu uns selbst? Denn Gemeinde besteht letztlich aus verschiedenen Menschen, das habe ich auch schon angedeutet. Gemeinde besteht aus uns. Jeder von euch ist Teil dieser Gemeinde und prägt diese Gemeinde. Jeder bringt etwas mit hinein und jede bringt etwas mit hinein, klein, groß, alt, jung. Und das, was Gemeinde nach außen hin verkörpert, ist immer das, was auch der Einzelne mitbringt. Genauer gesagt, verkörpert Gemeinde das, was Gott in jedem Einzelnen wirkt, was er gewirkt hat, was er am Wirken ist und was er in Zukunft wirken wird. Gott hat verheißen, nämlich in Zukunft zu wirken. In der Apostelgeschichte lesen wir ganz am Anfang, noch vor der Gründung der ersten Gemeinde, einen Satz, der lautet so: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und an allen Enden der Erde werdet ihr meine Zeugen sein. Zeuge sein von dem, was Gott tut. Kurzer Exkurs in einen Gerichtsprozess. Ich finde, Zeuge sein beim Gericht ist der coolste Job, den wir haben können. Ein Zeuge erhebt keine Anklage. Ein Zeuge muss kein Urteil sprechen. Ein Zeuge hat im Normalfall auch keine Schuld. Ein Zeuge muss nichts sagen, solange er nicht gefragt wird. Und wenn er gefragt wird, dann muss er nur das erzählen, was er gesehen oder gehört hat. Nicht mehr, muss er sagen, aber eben auch nicht weniger, denn ohne Zeugen kommt so ein Prozess meistens nicht aus. Dieses Bild hat natürlich auch Schwächen, aber verdeutlicht, was unsere Rolle in diesem Geschehen der Missio Dei, des Wirken Gottes in dieser Welt, des großen Auftrages ist. Wenn wir Gemeinde verstehen als eine Gemeinschaft von Zeugen, dann müssen wir nicht zuallererst über unsere Konzepte nachdenken, über Methoden, Strukturen, was wir machen, was wir tun sollen, sondern wir dürfen uns setzen und hören und wir dürfen berichten, Zeugen von dem, was wir hören und was wir erleben, was Gott in unserem Leben getan hat. Und nichts anderes eben tut Maria. Sich zu setzen, ihm zuzuhören, sich von ihm abholen zu lassen, zu erwarten und ja, darauf zu achten, was bringt Jesus in die Situation, was bringt Jesus in sie hinein, was sagt er ihr zu. Was sie erfährt von ihm, das wissen wir ja gar nicht. Aber wir merken, dass es nötig ist, sich dann und wann mal wieder hinzusetzen, um Zeuge sein zu können. Und Zeuge sein nicht im Sinne eines Konzeptes, ich bin jetzt Zeuge und stelle mich hier hin, sondern vielleicht im Sinne von einem, ich kann gar nicht anders, als davon zu erzählen. Wir können über Gott nur das wissen, was er uns zeigt. Wir können Gottes Willen nur tun, wenn wir seinen Willen von ihm hören. Wir können Gottes Bild, das er von uns hat, über uns hat, nur sehen, wenn wir ihn danach fragen. Wir können nur davon zeugen, was Gott tut, wenn er tut. Und Gemeinde kann nur das sein, was Gott wirkt. Nicht mehr, aber zum Glück eben auch nicht weniger. Amen. Wir möchten ein Lied gemeinsam singen als Gemeinde. Ich glaube, genau, am Klavier werden wir begleitet. Wir singen "All die Fülle ist in dir, o Herr". Und ich finde es ein sehr verheißungsvoller und schöner Anschluss an diese Predigt. Thank you.
All die Fülle ist in dir, o Herr, haben wir gerade gesagt. Nun gibt es eine wunderbare Fülle von Erlebnissen, die in der vergangenen Woche vor allen Dingen die Jugend erlebt hat. Und es gibt aber auch Gelegenheit, jetzt die volle Fülle in den Kollektenbeutel zu geben. Martin Krieg war gerade schon auf dem Weg dafür, während wir die Berichte der Jugend hören und auch andere Ankündigungen noch, wollen wir die Kollekte zusammenlegen für Belange der Gemeinde. Kommt rein, ihr seid willkommen. Martin, du bist willkommen, jetzt die Kollektenbeutel rumzugeben. Seid willkommen, das ist der aktuelle BU-Jahrgang. Liebe Dania, ich darf dir übergeben. Er hat's verstanden, sitzen und hören, ja?
Genau. Ja, wir stehen hier vorne, weil wir am letzten Wochenende mit unserem BU und auch mit vielen anderen BUs aus der Region auf BU-Freizeit waren. Und wir hatten wahnsinnig tolles Wetter bei 28 Grad im April, hätte keiner mit gerechnet. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen und wir haben daraus einen Film zusammengeschnitten, den wir euch jetzt zeigen möchten, sodass ihr ein bisschen daran teilhaben könnt, was wir da erlebt haben. Genau, die Teens, den habe ich versprochen, die dürfen sich wieder hinsetzen, während der Film läuft. Deshalb, ihr könnt euch einfach runtersetzen. Ja, viel Spaß.
Setzt euch hier auf die Stufen.
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es ein Privileg? Erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es dein Privileg? Erachte es nicht als klein, denn der Herr tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, tut der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Wenn du nicht weiter weißt, sich weiter als falsch erweist und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Und er tut auch heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, tut der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn und macht dein Leben keinen Sinn. Leg ihm dein Leben hin, was wird dein Wunder sein? Kennt es zu groß, zu klein? Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, tut der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag.
Ja, das war Gemeinschaft. Man hat direkt Lust, dabei zu sein. Ich habe hier vorne rechts und links geschielt. Die strahlen immer noch. Es war also wirklich cool. Ganz kleine Frage an die Technik. Könnt ihr vorne das Licht ausmachen? Dann würde man die Fotos, die jetzt folgen, aus der Wohnwoche noch besser erkennen können. Ah, super. Ich darf die Greta bitten. Ich habe andere angesprochen. Ach, guck mal, die gucken jetzt nach hinten, damit die bloß nicht nach vorne kommen müssen. Liebe Greta, danke, dass du aus der Wohnwoche berichtest.
Genau, wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht. Das war unser Einladungsbild und auch unser Thema. Wir haben uns in der Wohnwoche, die vor 2 Wochen waren, mit dem Vaterunser beschäftigt. Und dann jedem Abend gab es einen Teil von dem Vaterunser und wir haben ein Thema darüber gehört, konnten uns in Kleingruppen noch austauschen. Genau, da seht ihr ein paar Bilder, wie es bei uns aussah. Es war richtig, richtig gut. Wohnwoche heißt, dass wir eine ganze Woche in der Gemeinde hier leben, hier übernachten und genau von hier aus in unseren Alltag starten, in die Uni, in die Schule oder auf die Arbeit gehen und abends zusammenkommen, zusammen essen, Gemeinschaft haben und Gottesdienste feiern können. Und das war eine richtig gute Woche wieder mit viel Spaß, guten Anbetungszeiten, tiefen Gesprächen, genau. Und einfach nochmal danke an die Gemeinde, dass wir hier immer übernachten können. Und wir freuen uns auch schon richtig auf die nächste Woche, nächstes Jahr, genau.
Ja, das war eine große Gruppe, die dabei war. Das finde ich ganz, ganz toll. Wir hatten das Vergnügen, einen offenen Garten stellen zu dürfen. Das heißt, wir haben eingeladen, wer Lust hatte, vorbeizukommen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ganz viele sich haben einladen lassen, Lust hatten auf Gemeinschaft. Das waren Jüngere, das waren Ältere, das waren Freunde der Gemeinde, auch ganz viele ausländische Freunde haben sich einladen lassen. Und mich hat es sehr gefreut, dass die Jugend nach so viel Gemeinschaft immer noch Lust hatte auf Gemeinschaft und die sind auch gekommen. Das war klasse, darüber freuen wir uns immer noch. Das ist meine Überleitung zur nächsten Einladung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass am 10. Mai hier in der Gemeinde auch eine Art offener Garten ist. Wir haben einen Gottesdienst, es ist ein Donnerstag, Himmelfahrt und auch dort wird gegrillt werden. Jetzt gibt es noch kleinere Einladungen, die gehen rückwärts. Also Donnerstag ist erst in 10 Tagen. Diese Woche Donnerstag ist Atempause. Thema ist Kleidertausch, Kleiderbörse. Alle Damen sind herzlich eingeladen, dort dabei zu sein. Und ich habe noch eine ganz kurzfristige Einladung. Dafür kommt die Jessie zu mir nach vorne. Die wartet auch schon, ist schon im Sprint. Super. Die Zeit läuft so ein bisschen. Das weiß ich.
Es geht nur darum, wir haben ja vor 2 Wochen schon ein kleines Fotoshooting gemacht. Wir machen damit heute weiter und möchten gerne die Bilder hier im Forum dann aufhängen, einfach um ein bisschen zu zeigen, wer hier so rumturnt und damit man Gesichter erkennt und die Leute besser kennenlernen kann. Das Ganze findet im Aquarium statt.
Ich danke euch, dass ihr das macht und ermöglicht. Und noch zeitlich näher ist die Einladung, die mir immer so am Herzen liegt, nämlich der Gebets- und Seelsorgedienst. Wenn dich jetzt etwas angerührt hat, berührt hat, wenn du meinst, du möchtest mit jemand sprechen, der ganz persönlich für dich da ist, der für dich betet, der deine Sache mit vor Gott bringt, der dir zuhört und bei dem das ganz verlässlich bleibt, dann sei eingeladen, direkt im Anschluss des Gottesdienstes dich hier zu den Betern auf den Bänken zu setzen. Und lass dich dort beschenken von Menschen, denen das aufs Herz gelegt ist, von Gott dir zuzuhören. Natürlich seid ihr auch eingeladen zu einer Tasse Kaffee, einem Glas Wasser. Die Fülle des Gottesdienstes, die endet ja nicht, wenn du durch die Glastür gehst, sondern dann ist ja die Fülle der Gemeinschaft möglich und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Wir sitzen und hören ein letztes Mal. Und dafür danke ich dem Manuel Rolfing und dem Stefan Getschmann, die uns nochmal erfreuen mit einem Stück klassischer Musik. Ihr merkt, wie ich drumherum rede. Ich weiß den Titel nicht. Aber schön wird es eben einfach trotzdem. Oh, ich wiederhole. Sonate H-Moll von Vivaldi.
Nachdem wir eine Fülle von Musik in mehreren Akten hören durften im Sitzen, dürft ihr noch ein paar Verse im Sitzen hören und möchte euch dann noch stellvertretend in Segen zusprechen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich und er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Junge Menschen werden müde und matt, Männer und Frauen straucheln und fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. So segne euch der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Einen schönen Sonntag noch und vielen Dank für eure Gastfreundschaft.